Schön, dass ihr alle da seid heute bei dem schönen Wetter und dass ihr euch nichts anderes vorgenommen habt für den heutigen Tag, denn heute geht es um den Hebräerbrief und zwar von Kapitel 1 bis zu Kapitel 13. Ich wollte eigentlich erst über jedes Kapitel so eine Stunde Vortrag halten und so, und also ich hoffe, ihr habt was zum Essen dabei. Ich bin dann von meinem Hauskreis zurückpfiffen worden. Also muss ich mich wohl mit 20 Minuten ungefähr begnügen. Wenn mir keiner Zeichen gibt, dann muss ich auch mal auf die Uhr schauen, aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Gut. Ja, ich habe mir ein Thema rausgesucht, das klingt ein bisschen ungewöhnlich, aber das passt sehr gut auf den Hebräerbrief, der eigentlich ein schwer zum lesender Brief ist, weil sich sehr viel wiederholt, weil sehr viele Zitate drin sind und weil da wieder eigentlich solche Formulierungen drin sind, die Paulus zum Beispiel sehr gerne gebraucht. Das sind ewige Sätze, die ewig lang gehen und irgendwann so nach zwei Seiten mal ein Punkt kommt. Deswegen ist es oft ein bisschen kompliziert. Aber ich mache es hoffentlich heute nicht so kompliziert. Ich möchte erst einmal anfangen, bei jedem Brief ist es wichtig, wer schreibt eigentlich hier was an wen. Wir wissen nicht genau, wer den verfasst hat. Wir wissen nur, an wen er gerichtet ist, an die Hebräer. Hebräer, wer ist es? Das sind eigentlich die Gemeinden in Israel, die aus den Juden entstanden sind. Das heißt, das sind Judenchristen. Interessant ist, dass es immer noch Gemeinden gibt, die sich in Israel so bezeichnen. Judenchristen sind Christengemeinden, die aus Juden, die eben dann zum Christentum gekommen sind, bestehen. Wichtig ist, dass, also woher weiß man das? Eigentlich weiß man es deswegen, weil die ganzen Zitate, die sich in diesem Brief befinden, beziehen sich auf das Alte Testament, also auf die Tora. Und nur Leute, die die Tora kennen, können dann was damit anfangen, mit den ganzen Anspielungen, mit den ganzen Zitaten, mit den ganzen Verweisen. Deswegen müssen das Leute sein, die diesen Glauben kennen und leben. Es ist also ziemlich viel erklärt über den alten Bund und über den neuen Bund in Christus. Und ganz am Anfang, das ist das Erstaunliche bei dem Brief, ganz am Anfang fasst der Schreiber die Grundlage des Glaubens zusammen in ein paar einfachen Sätzen, in drei Versen insgesamt. Da geht's los mit: Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hatte zu den Vätern durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit, das Ebenbild seines Wesens. Er trägt alle Dinge mit kräftigem Wort. Und er hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Also er bezieht sich zuerst auf das, was bereits in der Tora steht, die Verbindung zwischen Gott und uns über die Propheten. Der Heilige Geist war eben da noch nicht bei den Menschen. Der kam erst am Pfingsten. Und dann bezieht er sich auf den Sohn. Zuletzt in diesen Tagen, ich meine, das war ungefähr um das Jahr 70, kann man den datieren, den Brief. Also etliche Jahre nach dem Tod von Jesus Christus. Er hat zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, was er in der Welt gemacht hat. Und dann beschreibt er, wer der ist, dieser Jesus Christus, an den wir uns jetzt halten. Er abglanzt seine Herrlichkeit, ein Abglanz. Wir wären geblendet, wenn wir Gott so sehen würden. Ein Ebenbild seines Wesens, er ist Gott. Er trägt alle Dinge mit kräftigem Wort. Der hat keine Kriege geführt, er hat Predigten gehalten. Er hat den Leuten gesagt, was sie in ihrem Leben ändern müssen. Er hat die Reinigung von den Sünden vollbracht durch den Tod. Und er ist gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Er ist nicht tot, er ist auferstanden. In zwei, drei Sätzen ganz einfach die gesamte Grundlage des Glaubens zusammengefasst. So geht der Brief los. Und dann wird's theologisch. Es geht ums Gottesbild. Wenn ich das so vorgelesen habe, ein bisschen erklärt habe, was Jesus so darstellt, wie er Jesus erklärt, stellt sich für mich die Frage, was habe ich denn für ein Gottesbild? Sehe ich Gott so? Sehe ich Jesus so? Und wenn du in unsere Gemeinde hier kommst, welches Bild von Gott vermittelt unsere Gemeinde? Ich war mal in einer Gemeinde in Australien. Das war ganz witzig. Die haben kein eigenes Gebäude. Die haben Gottesdienst in der Turnhalle gefeiert. Wir waren Sonntagvormittag, haben wir eine gesucht. Wir haben ein paar Leute getroffen in der Innenstadt. Die haben uns eingeladen mit Flyern. Dann sind wir in den Außenbezirk von, was war denn das? Adelaide war das. Sind wir rausgefahren und dann sind wir vor der Schule gestanden und haben dann festgestellt, das ist in der Turnhalle. Da haben die einfach Stühle aufgestellt und haben die drin Gottesdienst gefeiert. So wie mir hier. In der australischen Gemeinde war eins vorherrschend: Gott liebt dich. Um das ging's. Den ganzen Vormittag. Gott liebt dich. Gott ist die Liebe. Es war wichtig. Vielleicht war es auch zu dem Zeitpunkt wichtig für die Gemeinde. Welches Bild von Gott vermitteln wir hier in uns, in unserer Gemeinde, in Königsbrunn oder in Mering? Wir sollen wachsen als Christen. Es ist natürlich, dass ein Mensch wächst. Es geht schon vom Körperlichen los, auch vom Geistigen her. Das ist normal. Und somit wächst auch das Gottesbild, das jeder von uns hat. Es verändert sich im Laufe der Zeit mit den Erfahrungen, die du machst, mit den Sachen, die Gott in deinem Leben durchführt, wie er dich führt, was er dir begegnet. Wir sollen wachsen. Wir sollen erwachsen werden. Wir sollen Gottes Wesen in unserem Leben erkennen und auf sein Wirken schauen. Paulus spricht davon, dass wir Milch bekommen haben als junge Christen, dass wir jetzt langsam feste Speise bekommen. Feste Speise heißt, es wird anspruchsvoller. Es wird dementsprechend interessanter. Gott zeigt sich mehr. Aber er wird uns nie überfordern. Er wird nie von einem, der in die Grundschule geht, eine Doktorarbeit fordern. Das wird er nicht machen. Denn er weiß ganz genau, was der jeweilige kann und weiß und verstehen kann. Er geht auf jeden von uns ganz individuell ein. Aber das Gottesbild wird sich bei euch verändern. Also keine Angst davor, wenn ich jetzt etwas anderes sehe, wo mir Gott etwas Neues klargemacht hat. Es ist also natürlich, dass ein Mensch im Glauben wächst und dass Gott uns nicht überfordert in diesem Wachstum. Wie geht also Gott mit uns um? Der Schreiber zeigt in diesen weiteren Kapiteln, in diesem Brief, den Zusammenhang zwischen dem Neuen und dem Alten Bund. Der Neue Bund ist der Bund des Neuen Testaments, der Alte Bund, der Tora. Er spricht Punkte an, wie dass Christus höher ist als die Engel, dass wir Kinder Gottes sind, dass Christus höher anzusetzen ist als Mose, weil er Gott selber ist. Er ist der große hohe Priester, so wird er dargestellt. Er ist die Verbindung zu Gott, dem Vater. Das hatte der hohe Priester damals, hatte eigentlich diese Verbindung als oberster Priester der Leviten. Er vergleicht es auch sehr mit dem levitischen Priestertum und dem jetzigen Priestertum von Jesus Christus. Er ist der Mittler des neuen Bundes, so wird er dargestellt, um das einmalige Opfer Christi für unsere Sünden zu sterben, die Vergebung. Darum geht's in diesem Brief. Er ist aufgebaut wie eine Predigt. Und das Wichtigste, was so an Thema drüber hängt, ist der Umgang Gottes mit uns. Bei Gott gibt es keine Geheimnisse. In Kapitel 4 steht, Gottes Wort ist lebendig und kräftig und schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes. Dringt es doch bis in unser Innerstes, bis in unsere Seele und unseren Geist und trifft uns in Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. Gottes Augen bleibt nichts verborgen, vor ihm ist alles sichtbar und offenkundig. Jeder Mensch muss Gott Rechenschaft geben. Es klingt fast schon bedrohlich. Wenn man nur diesen Text liest, dann komme ich mir ziemlich ausgespäht vor. Ne? Big Brother's watching you. Der weiß von dir alles. Liebe Zeit, das würde ich gar nicht wollen, dass einer alles von mir weiß. Vielleicht gibt es da Punkte, die jetzt nicht besonders schmeichelhaft sind für mich, wenn das andere wissen. Aber Gott weiß es. Er ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens, steht hier. Und es bleibt ihm nichts verborgen. Aber es geht ja weiter. Das hört nicht auf damit. Da geht es dann weiter. Lasst uns also unerschütterlich an unserem Bekenntnis zu Jesus Christus festhalten, denn in ihm haben wir einen großen Hohepriester, der vor Gott für uns eintritt. Er, der Sohn Gottes, ist durch den Himmel bis zu Gottes Thron gegangen. Doch er gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinen Mitleiden fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir, doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Er tritt für uns ein, daher dürfen wir voller Zuversicht und ohne Angst vor Gottes Thron kommen. Denn bei Gott werden wir seine Barmherzigkeit empfangen, seine Gnade finden und zur richtigen Zeit seine Hilfe erfahren, wenn wir sie brauchen. Dieses Bedrohliche, Gott sieht alles, ja. Dieses Bedrohliche, fast schon Erschreckende, ich kann mich nicht verstecken vor ihm, auch wenn ich es gern machen würde vielleicht. Das wird jetzt hier relativiert, indem er sagt, hey, er ist in Jesus Christus zu uns gekommen und er hat die gleichen Probleme durchgemacht wie mir. Wie hat der geheult vor der Festnahme? Dem war genauso elend zumute, wie es uns gewesen wäre. Wie ist er zornig geworden, wo er in den Tempel gegangen ist? Da ist kein großer Unterschied zu uns. Emotionen waren da genauso da. Schwächen, er ist so mitleidfähig, steht hier. Er kann das nachfühlen, wie es uns geht. Denn er hat uns nicht nur geschaffen, er hat das Gleiche durchgemacht. Aber er hat zu uns, im Gegensatz zu uns, nie gesündigt. Sondern er hat die Sünde von uns auf sich genommen. So geht Gott mit uns um. Er trägt für uns die Sünde. Er kommt in Barmherzigkeit und in Gnade und er gibt uns zur richtigen Zeit seine Hilfe, wo wir sie brauchen. Da steht nicht drin, er wird uns immer so in unser Leben reinsprechen, wie wir uns wünschen, wie wir es gern hätten oder wie wir uns das vorstellen, sondern es steht dran, er wird zur richtigen Zeit seine Hilfe uns geben. Und die richtige Zeit könnte sein, dass wir uns da manchmal täuschen, wann die richtige Zeit für was ist. Gottes Umgang mit uns, Gnade, Barmherzigkeit und Hilfe. Und das gerade auch, weil er unser Leben sieht und ihm nichts verborgen ist. Deswegen handelt er so. Es ist eine große Befreiung. Ich muss mich nicht verkünsteln. Gott macht dich frei. Vor dem ganzen Verstecken. Wir haben in der Arbeit, ich muss sagen, ich bin Polizist, wer es nicht weiß, wir haben da so ein schönes Plakat dranhängen, das ist eigentlich, ja, es ist eine Parodie. Steht dran, geht es jetzt wieder los, haben Sie ein Vergehen begangen, haben Sie ein Verbrechen begangen, jetzt geht's wieder los. Falscher Bart, falsche Nase, Verstecken, Kleidung. Kommen Sie zur Polizei, legen Sie ein Geständnis ab, es befreit. Sie bekommen einen Kaffee. Man hört ihnen zu. Es ist eine Befreiung. Ich habe das schon erlebt, ja, dass Leute, die was angestellt haben, und das ist bei uns, ich meine, bei mir geht es, bei dem, was ich mache, geht es nicht um Ladendiebstähle, die kommen freiwillig zu uns, weil es sich so drückt. Und dann legen die tatsächlich freiwillige Geständnis ab. Ich habe es erlebt und das befreit. Die Konsequenzen sind natürlich negativ, klar. Aber das, was sie gemacht haben, ist ja nicht positiv. Aber es befreit, wenn du es mal losbekommst. Weil es frisst sich in dich rein. Wir können uns nicht verstecken vor Gott. Und das ist eine super Sache. Diese ganze Versteckerei habe ich nicht nötig. Der Schreiber schreibt hier unter anderem was von Kindschaft. Haben wir schon viel gehört. Paulus spricht viel von Kindschaft Gottes. Römerbrief zum Beispiel steht etliches drin. Hier steht, und da habt ihr schon die ermutigenden Worte vergessen, die Gott an euch, seine Kinder, gerichtet hat. Nimm es an, mein Sohn, wenn der Herr dich hart anfasst. Wen er als seinen Sohn annimmt, dem gibt er auch Schläge. Ertragt also die Schläge. Gott behandelt euch als seine Kinder. Gibt es einen Sohn, der von seinem Vater nicht mit Strenge erzogen wird? Alle seine Kinder hat Gott so erzogen. Wenn es euch anders erginge, dann wärt ihr ja sozusagen unehelich geboren und nicht seine rechtmäßigen Kinder. Wenn unsere leiblichen Väter uns gezüchtigt haben und wir sie doch geachtet haben, sollten wir dann nicht viel mehr dem unterordnen, dem himmlischen Vater, damit wir leben? Denn jene haben uns gezüchtigt wenige Tage nach ihrem Gutdünken. Gott aber handelt an uns zu unserem Besten, damit wir in seiner Heiligkeit Anteil bekommen. Jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, erscheint sie uns nicht als Freude, sondern als Schmerz. Danach gibt sie aber denen, die durch sie geübt sind, die friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Das ist so ein Text, den kenne ich schon sehr lang. Das hört man eigentlich auch von Leuten, die die Bibel nicht so gut kennen. Wen Gott liebt, züchtigt er. Das kann man unheimlich schlecht auslegen. Also züchtige ich die, die in meiner Verantwortung stehen. Das kann man wunderbar in körperliche Gewalt umsetzen. Aber genau das ist hier nicht gemeint. Es geht hier nicht darum, Schmerzen zuzufügen. Es geht nicht darum, körperliche Gewalt auszuüben. Hier ist was ganz was anderes gemeint. Wie geht Gott mit seinen Kindern um? Wen er als seinen Sohn annimmt, dem gibt er auch Schläge. Es gibt andere Übersetzungen. Die Sprache ist da sehr vielfältig. Es geht hier um Zucht. Es gibt den Begriff der Gemeindezucht. Das klingt alles ein bisschen altertümlich. Es gibt den Begriff der Glaubenszucht. Es hat hier nichts mit Schlägen zu tun. Es hat was mit Anleitung zu tun. Mit Unterweisung, mit Unterrichtung. Mit Anleitung, wie du dein Leben führen solltest. In seinem Sinne. Gott hat das Beste für uns im Sinn. Und das wird hier in diesem Text ganz klar hervorgehoben. Er handelt immer zu unserem Besten, damit wir an seiner Heiligkeit Anteil bekommen. Das ist der Grund, weil wir sonst daneben laufen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass er uns dahin prügeln muss. Es hat damit zu tun, dass er uns sein Wort gegeben hat, dass wir danach lesen können, dass wir es auslegen können, dass er uns Gaben gegeben hat, uns das auch zu erklären. Es geht also um Unterrichtung, es geht nicht um Schläge. Er zeigt uns den richtigen Weg und das zu unserem Besten. Wenn ich das nicht habe und wenn ich darauf nicht höre, die antiautoritäre Erziehung ist gescheitert. Seit den 60er Jahren wissen wir das. Wenn Kinder sich selber erziehen sollen, da kommt nichts Scheiß dabei raus. Das haben auch die Letzten schon begriffen in der Zwischenzeit. Und warum? Weil das Gott so eingerichtet hat. Er möchte uns zeigen, was er vorhat, wie er mit uns gehen will. Deswegen hat er uns sein Wort gegeben. Deswegen können wir nachlesen. Wir sind nicht angewiesen drauf auf irgendwelche Gedanken, die er irgendjemanden eingegeben hat, sondern wir haben sein Wort. Und er macht es zu unserem Besten. So geht Gott mit uns um. Der zweite kürzere Punkt bei mir ist der Umgang untereinander. Der kommt dann zum Schluss des Briefes. Da geht es dann um die Gemeinde. Da steht in Kapitel 12, macht also die erschlafften Hände wieder stark, die zitternden Knie wieder fest, geht auf rechten Wegen, damit die lahm gewordenen Füße nicht auch noch verrenkt, sondern wieder heil werden. Bemüht euch um Frieden mit allen in der Gemeinde. Und darum, dass ihr heilig seid und euer ganzes Leben Gott gehört. Wer das versäumt, wird den Herrn nicht zu sehen bekommen. Gebt aufeinander Acht, dass niemand die Gnade Gottes verschatzt und dass nicht jemand unter euch wie eine giftige Wurzel ausschlägt und viele vergiftet. Hört nicht auf, einander als Brüder und Schwester zu lieben. Tja. In Vers 14 steht, bemüht euch um Frieden mit allen in der Gemeinde und darum, dass ihr heilig seid. Manche lesen darin, habt nach außen hin Frieden mit allen in der Gemeinde. Na, kann man schön machen. Das ist überhaupt nicht gemeint. Bemüht euch um Frieden heißt, es besteht doch die Möglichkeit, dass irgendwo kein Frieden ist. Bemüht euch drum, heißt nicht, du musst jetzt hier sofort Frieden schaffen. Wie willst du Frieden schaffen? Keiner kann Frieden schaffen. Frieden entsteht oder entsteht nicht. Liebe entsteht oder entsteht nicht. Bemüht euch aber um Frieden in der Gemeinde mit allen. Und je größer die Gemeinde wird und je weniger ich mit den anderen Kontakt habe, wird es schwieriger und schwieriger. Da kommt schon mal ein dummes Wort hier und da. Man versteht was falsch. Oder der andere ist von seinem Verhalten nicht so, wie ich mir das vorstelle. Oder er zieht sich vielleicht nicht so an, wie ich mir das denke oder wie ich geprägt bin. Oder er hat, was ich zum Beispiel gar nicht mag, Tattoos. Das ist nur meine Meinung, ja. Aber ich verurteile ihn doch nicht deswegen. Er ist ein Mensch, der von Gott geliebt wird, wenn er in der Gemeinde ist. Wenn er sich zu Gott entschieden hat, Gott hat sich für ihn entschieden. Wie kann ich den ablehnen? Aber es gibt Unterschiede und es gibt Probleme. Der Briefeschreiber, der sagt es nicht umsonst. Der spricht hier nicht nur an eine Gemeinde, sondern dieser Brief, der ist weitergegeben worden. Von einer Gemeinde zur nächsten, von einer Gruppe zur nächsten, von einem Hauskreis zum nächsten. Und ist dort vorgelesen worden. Der spricht nicht eine spezielle Gemeinde an. Es ist der Brief an die Hebräer. Und der sagt, bemüht euch um Frieden in der Gemeinde, denn ihr habt ab und zu keinen Frieden unter euch. Aber das ist wichtig, dass ihr heilig seid und euer ganzes Leben Gott gehört. Gebt aufeinander Acht, dass keiner daneben läuft, die Gnade Gottes verschatzt, dass keiner das Geschenk in Boden reinstampft und dass keiner wie eine giftige Wurzel ausschlägt und viele vergiftet, dass einer falsche Lehren verbreitet. Wenn jemand hier oben was sagt, was die Bibel nicht fundiert, belegt, dann müssen wir das ansprechen. Hört nicht auf, einander als Brüder und Schwestern zu lieben. Es ist oft nicht einfach. Ich habe eine Schwester, ich weiß, wovon ich rede. Aber es ist eine Sache, wo wir lernen können. Ich lerne seitdem ich da bin, lerne ich mit meiner Schwester umzugehen. Und ich lerne mit Leuten hier in der Gemeinde umzugehen. Mit dem einen mehr, mit dem anderen weniger. Was haben wir schon für Kappeleien im Hauskreis gehabt? Wir sind ja so unterschiedlich, ja. Und das sagt einer, der es gar nicht böse meint, was, und der andere fasst komplett anders auf und scheues Feuer auf dem Dach. Das passiert uns auch. Wir sind dann nicht gefeit davor. Deswegen bemüht euch. Das heißt nicht, macht es sofort und das muss sofort hundertprozentig passen. Nein, aber ihr sollt es nicht aus den Augen verlieren. Wenn es Probleme gibt, die angesprochen werden müssen, sprecht sie an. Hört nicht auf, einander als Brüder und Schwestern zu lieben. Da gehört viel mehr dazu als nur Zuneigung. Wie gehe ich mit dem um, dem ich keine Zuneigung entgegenbringen kann, weil der mir einfach vom Typ überhaupt dagegen steht? Es gibt so Typen. Ich kenne zwei Menschen, denen ich begegnet bin in meinem Leben, die, wenn ich sehe, geht mit Messer in Hose auf. Es ist so. Da kann ich nichts dagegen tun. Da muss ich Abstand halten. Zum Glück sind die nicht hier in der Gemeinde. Aber wenn sie es wären, wie gehe ich damit um? Stell dir vor, Gott liebt ihn auch. Schlimme Sache, ne? Also, ist aber so. Bemüht euch um Frieden, hört nicht auf, euch zu lieben, gebt aufeinander Acht. Das ist unsere Aufgabe im Umgang zueinander. Und da können wir bestimmt auch viel lernen. Da lernt man nie aus. Da kann ich noch so alt werden. Der Schreiber spricht dann auch bestimmte Punkte an, die diese Gemeinden speziell betroffen hat, die also nicht so allgemein zu sehen sind, sondern die speziell in diese Situation reinsprechen. Da steht zum Beispiel, vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben. Lasst euch nicht durch alle möglichen Lehren in die Irre führen. Da ging es um Speisevorschriften, die man als Dogma hingestellt hat, ne? Dass man den anderen gleich den Glauben abspricht, bloß weil der anders ist als ich. Aber wie leicht rutschen wir in solche Sachen rein? Nein, der fällt sich anders als ich. Wie war das damals, wo die charismatische Bewegung kommen ist? Meine Güte. Die stehen zum Beten auf? Ja, schlimm. Das war damals ein Problem. Heute lacht man drüber. Aber das sind so Sachen, die Äußerlichkeiten. Lasst euch nicht über selbstgemachte Regeln in die Irre führen. Vergesst nicht, Gutes zu tun und miteinander zu teilen. Opfer, die Gott gefallen. Gehorcht euren Gemeindeleitern. Hohosa. Und folgt ihren Anweisungen, steht hier. Das sind Probleme der damaligen Gemeinden gewesen. Die Gemeindeleiter haben Verantwortung. Sie werden für ihren Dienst Rechenschaft geben müssen, steht hier. Und diese ganzen Punkte und Schwierigkeiten, die wir haben in unseren Gemeinden, die angesprochen sind, wo wir uns Gedanken darüber machen sollten, wie schaut es bei uns hier aus? Welches Bild geben wir hier ab? Und welches Gottesbild gibt unsere Gemeinde ab? Über all diesen Punkten und Schwierigkeiten, Missverständnissen, Streit und Ärger steht eine Zusage Gottes. Und die kommt in der Bibel öfters vor. Wer einen Computer hat, kann da mal nachschauen, wie oft diese Formulierung vorkommt. Ich habe es insgesamt, glaube ich, 7 oder 8 gefunden. Denn Gott hat doch gesagt, niemals werde ich dir meine Hilfe entziehen, nie dich im Stich lassen. Wir dürfen also getrost sagen, der Herr steht mir bei, nun fürchte ich nichts mehr, was könnte ein Mensch mir schon antun? In einer Notsituation spricht Gott die Zusage aus, niemals werde ich dir meine Hilfe entziehen, nie dich im Stich lassen. Eine Zusage, auf die wir bauen können. Egal in welcher Situation du stehst, er wird sich dir nie entziehen. Der steht zu dir. Wie du zu ihm stehst, ist deine Entscheidung. Aber er hat sich gebunden an sein Wort. Ich stehe zu dir. Egal, was passiert. Der Herr steht mir bei. Nun fürchte ich nichts mehr. Was könnte ein Mensch mir schon antun? Er kann dir das Leben nehmen. Er kann dich verletzen. Er kann dich bestehlen. Er kann dich beleidigen. Er kann dich demütigen. Aber er kann dir nicht deinen Glauben nehmen. Amen. Ich bete noch zum Schluss. Herr, hab Dank, dass du so ein großer Gott bist. Dass du der bist, Herr, der alles in der Hand hat, der uns liebt und der für uns gestorben ist. Hab Dank, dass du über allen Problemen stehst. Aber du siehst es und kannst es nachfühlen. Herr, du weißt, zu was wir fähig sind und wie wir zu dir stehen. Herr, gib uns da offene Augen, wo auch in der Gemeinde Probleme entstehen, wo wir anderer Meinung sind, lass uns miteinander reden. Sei du die Basis. Hab Dank, dass dein Blut die Basis ist für unser Zusammensein. Amen.